herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht zu eurem Lieblings-Brettspiel-Podcast, Brettspiel-News Team-Folge. Es müsste jetzt 105 sein. Wir haben im Vorfeld schon gerätselt, aber ihr seht es ja tatsächlich am besten. Mit dabei heute ist der wunderbare Jan.
Hallo.
Und der fantastische René.
Moin.
Und ich bin Jesper und ich bin auch mit dabei. Schön, dass ihr da seid, Jungs.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Freue mich auch.
Sehr schön. Wie war eure Woche so? Oder eure Wochen? Ich weiß, ich war jetzt so ein bisschen länger nicht mehr dabei. Also ich glaube, ich war jetzt 2-3 Wochen raus. Was habt ihr so erlebt? Was habt ihr so gemacht?
Ja, bei mir ist es im Moment ganz spannend. Ich bin im Moment mal in der Elternzeit und ich habe mir so vorgestellt, geil, dann kannst du so richtig die Zeit nutzen und mal ein paar Pile-of-Shame-Reduzierungen vornehmen. Wir haben ja auch so ein paar Kinderspiele, die wir noch nicht gespielt haben. Und dann hat mich sehr schnell die Realität eingeholt und meistens spiele ich abends ab 9 Uhr dann erst wieder. Was also bin ich jetzt 2 Wochen in Elternzeit und abends um 9 Uhr gehört die Zeit dann mir und da wird dann fleißig gespielt, viel Solo im Moment, aber auch viel online. Von daher, soweit eigentlich ganz gut.
Ja, kann ich gut verstehen. Ey. Man nimmt sich das wahrscheinlich immer so vor, ne? Und hat dann schon diese ganzen Sachen irgendwo hingepackt. Mir geht das zumindest immer so. Und dann lese ich die Regeln und dann kann ich schon das Spiel, aber es kommt einfach irgendwie noch nicht so richtig auf den Tisch, ja.
So sieht's aus, genau. Im Moment. Also oben steht im Moment ganz groß aufgebaut, das neue Tated Grail Kings of Ruin. Die Regeln habe ich auch schon gelesen. Ich habe auch schon das Tutorial gespielt und mehr ist bisher noch nicht drin gewesen. Aber es wartet auf mich. Dann steht hier unten Cascadia Junior, Mikro, Makro, Kids. Also Kram und denkst, ja, die Zeit fehlt. Aber es geht. Es gibt Schlimmeres.
Ja. Wer weiß, vielleicht reden wir heute ja noch kurz über Tainted Grail.
Ja, gucken wir.
Als kleiner Spoiler schon mal. Und Jan? Wie hast du es erlebt, so die letzten Wochen?
Oh, die letzte Woche habe ich gar nichts gemacht, weil ich gerade noch so die letzten 10% von der Erkältung habe.
Mhm.
Gespielt habe ich so ziemlich gar nicht. Spiele eingekauft habe ich vielleicht. Also langsam passiert hier was, auf das ich sonst Acht gebe, dass es nicht passiert. Nämlich ein Pile of Shame entsteht hier so langsam.
Ja.
Sehr gut, willkommen in der Gemeinschaft.
Ja, er füllt sich und füllt sich. Mal gucken, wie schnell ich dagegen ankomme. Aber es kommt ja irgendwann noch das große Sommerloch, so da werde ich sicherlich einiges abarbeiten.
Ja, ja, vielleicht auch die besinnlichen Tage, wo man ein bisschen Zeit hat. Wird man ja sehen.
Ich denke auch, wenn das alles so ein bisschen ruhiger ist jetzt über Weihnachten und so, da hat man ja so ein bisschen Zeit, kann sich ja vielleicht das ein oder andere Spiel vornehmen. Mir geht's nämlich so, mir geht's auch tatsächlich ähnlich. Ich hatte jetzt auch ja von der Spiel noch so wahnsinnig viele Spiele irgendwie da, weil ich erschreckend viel gekauft habe. Das erste Mal gefühlt, seitdem ich das erste Mal auf der Spiel war, wo ich so viel mitgenommen habe. Aber irgendwie dieses Jahr ist es, ich weiß nicht warum, ein bisschen ausgeartet bei mir.
Es gibt ja Schlimmeres, als Geld für Brettspiele auszugeben. Von daher gut investiertes Geld.
Wollen wir aber mal über die Spiele reden, die wir in der letzten Zeit gespielt haben?
Können wir
oder
machen.
Beziehungsweise, was wir vielleicht für euch haben, was ihr vielleicht noch unter einen Tannenbaum legen könnt in so einem Last-Minute-Kauf, falls ihr noch nichts habt. Aber dazu würde ich ganz gerne erstmal mit Jan starten. Jan, was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
Also ich habe letzten Sonntag mit der Familie meiner Frau die Jury gespielt. Das ist ein, wie nennt man das, ein Hörspiel-Krimi, sage ich jetzt mal. Sowas gab es schon mal vorher von Asmodee, da hieß es Im Namen des Volkes. Da spielen wir nämlich so einen Geschworenen-Club. Es gibt eine Gerichtsverhandlung, die abläuft und am Ende dürfen wir halt über Schuld oder Unschuld entscheiden. Ich habe das von Asmodee gespielt, also das waren drei Fälle, die sie auf einmal rausgebracht haben. Der erste hat mir nicht gefallen, weil das war mehr so eine Art Rollenspiel. Also das Spiel hat dann von einem erwartet, so jetzt steht mal alle auf und irgendwer sollte dann so diese Texte vorlesen und so etwas. Also man sollte diesen Gerichtssaal quasi nachspielen. Das war jetzt irgendwie nicht so meins, aber ihr seid die Jury, fällt euer Urteil von Kosmos. Das war schon sehr viel besser. Weil das hat wirklich Hörspielelemente. Schwiegervater sagte, er hat sich gefühlt wie in so einer Folge 3 Fragezeichen, weil das ist auch echt hochqualitativ, so was die Tonaufnahme angeht. Wir haben das dann mit so einer kleinen Bluetooth-Box da alle am Tisch gespielt. Ich meine, teilweise schläft man da fast bei ein, muss man sagen, weil man sich da viel, viel anhören muss. Und man sitzt da und versucht einfach nur aufmerksam zuzuhören. Am Anfang wird es spannend, es wird spannend, es wird spannend. Dann kommt eine fast gähnende Leere. Also dann ging die Spannungskurve echt weit nach unten. Aber am Ende gab es nochmal so einen Twist, wo ich sagen würde, es lohnt sich, das Ganze bis zum Ende durchzuziehen. Also das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Auch von der spielerischen Qualität fand ich das ziemlich gut. Also die Tonaufnahmen einerseits, wie die Karten gestaltet waren andererseits. Also das funktionierte schon. Und gerade solche Eventspiele, ne? Exit-Spiele, diese ganzen Case-Files-Sachen und so etwas. Neu sind ja diese Medizinkrimis auch von Cosmos. Also da trifft das, glaube ich, schon einen guten Nerv, wenn es um Geschenke geht. Vor allem, wenn man sich keine großen Gedanken über die Personen machen möchte oder es einfach nicht kann, vielleicht jemanden hat, den man gar nicht so gut kennt, dann ist sowas, glaube ich, einfach nicht falsch, weil da kann jeder mit umgehen, da kann jeder mitmachen, da kann Nichtspieler einfach so mit einsteigen und man hat halt so einen spannenden Kriminalfall. Ich glaube, das ist einfach so eine No-Brainer-Geschenkidee für alle.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Höre ich dann die Gerichtsverhandlung und muss dann hinterher entscheiden, schuldig oder nicht schuldig? Oder habe ich dann zwischendurch noch Aktion oder Interaktion
also
mit anderen?
Also man kriegt so kleine Zettel, das Ganze sind 3 Tage, 3 Gerichtstage quasi aufgeteilt. Man zieht dann so Karten, dann kann man auch die Leute sehen, so hier, das ist Officer, schlag mich tot und das ist hier ein anderer Geschworener oder was auch immer. Oder eine Zeugin. Und dann dreht man die Karte um, so das ist auch durchnummeriert von 1 bis 50 einfach. Dann heißt es, okay, jetzt kommt Karte 34, dann drehst du die Karte um und dann steht da, welche Sounddatei du abspielen sollst. Im Grunde ist es auch einfach nur weiterklicken in der Cosmos Erklär-App. Also es geht schon alles automatisiert. Dann heißt es, okay, das ist jetzt die Verteidigung, die Augenzeugin befragt oder so etwas. Dann hört man sich das an. Das geht dann so 2, 3, manchmal vielleicht auch 4, 5 Minuten, hört man sich das Ganze an. Und dann kann man in der Gruppe darüber beraten. So, uiuiui, so, was hat der denn gesagt? Der widerspricht ja vollkommen dem anderen. Und guck mal, so dieses Detail haben sie ausgelassen. Warum hat er es ausgelassen? Warum hat er nicht die Person noch vorgeladen? Hast du nicht gesehen? Da kann man sich natürlich schon so seine Geschichte zusammenstricken.
Ist das so wie so ein Krimi-Dinner aufgebaut, dass man so die Story eigentlich schon feststehen hat und dann eigentlich nur noch so reagiert auf das, was man so sieht?
Ja, Krimi-Dinner ist ja mehr so eine Art Rollenspiel. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Nuancen von Krimi-Dinnern es gibt, aber wir haben mal eins gemacht, das war wirklich mehr so eine Art Rollenspiel. Ne? Also da habe ich einen vorbereiteten Zettel gekriegt, das bist du für eine Person, das ist dein Charakter, so kleidest du dich, so stehst du zu anderen Personen in dem Rollenspiel, vielleicht hast du jemanden, vielleicht bist du verliebt in jemanden oder was auch immer und jetzt trifft man sich und dann heißt es, okay, da ist jemand gestorben, was auch immer und jetzt befragt euch. Wer hat ein Alibi? Wer war nachts wo? Du gehst doch immer ins Fitnesscenter und bist da in der Nähe oder was auch immer. So, ne? Solche Sachen, solche, ich sag mal, Kreuzverhöre, die man sich da gegenseitig gibt, so das war für mich immer so ein Krimi-Dinner. Und die Jury ist schon noch was anderes. Also dieses Rollenspielelement ist vollkommen weg. So, im Grunde musst du gar nichts machen. Wir haben auch gesagt, wir hätten im Grunde auch zu fünft einfach alle auf dem Sofa liegen können, hätten uns das angehört. Wir hätten gar nicht am Tisch sitzen müssen und hätten am Ende unser Urteil gefällt. Ne?
Also ja, tatsächlich hört sich das so ein bisschen so an, so wie so ein interaktiver Podcast quasi so ein bisschen, ne? Also kann ich mir vorstellen, dass das auch Nichtspieler eben abholen kann, ne? Oder wie Leute, die sehr, sehr wenig spielen, weil es eben
absolut
ja, wahrscheinlich auch ein bisschen seichter ist dann einfach, ne?
Also jetzt von der Erklärung habe ich gerade tatsächlich an so ein Hörspiel gedacht, wo man dann so sagt, jetzt gehe zu Kapitel 23 oder irgendwie sowas wie so einem Solo-Abenteuer mit dabei, wo man ja auch nur im Grunde genommen lesen muss. Aber klingt ganz unterhaltsam, vor allem, wenn dann die richtigen Leute am Tisch sind, vielleicht geht da auch eine gute Diskussion dann los. Also
ja, man muss die richtigen Leute haben wahrscheinlich, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Na gut.
Wie viele Regeln gibt's da?
Wie bitte?
Wie viele Regeln gibt's da?
Boah, fast keine. Also da ist ein Zettel drinne, hier Spielbuch, lest die folgenden Seiten laut vor für alle und dann geht es los. Dann liest du da einmal vor, was passiert ist und dann heißt es, zieh Karte 1, ab geht's. Und dann liest man
einfach super
durch diesen Kartenstapel durch. Ne? Wie das in so einem Exit-Spiel oder so etwas auch. Das ist ja meistens auch nur so ein kleines Anschreiben, das und das ist passiert. Viel Spaß mit dem Material.
Sehr cool.
Musst du am Ende dann ein Urteil fällen auch? Oder?
Ja, musst du. Okay. Also das ist dann eine Abstimmung, du bist ja einer der Geschworenen, das ist dann einfach eine Mehrheitsentscheidung. Ne? Und dann können wir entscheiden. Also es gibt 2 Anklagepunkte in dem Fall, In welchen Anklagepunkten sprechen wir ihn schuldig und nicht schuldig? Ach so, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, steht dick vorne drauf, basierend auf True Crime, das ist angelehnt an einen Fall, den es wohl wirklich gab. Und am Ende erfährt man halt noch die Auflösung des richtigen Falls, ne? Ob man es quasi richtig in Anführungszeichen gemacht hat.
Ah, cool. Hört sich gut an.
Interessant, auf jeden Fall. René, du hast uns heute auch was mitgebracht.
Ja, und zwar habe ich als erstes ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter, aber es ist ein Spiel, das wurde vor ein paar Jahren wieder neu aufgelegt. Und zwar ist es ein Rennspiel, wir reden von Formula D. In Formula D steuern wir Formel 1 Fahrzeuge und zwar über wirklich existierende Strecken. Das heißt, ob man jetzt über Spa fährt, über den Hockenheimring, durch Monaco plästert, ist alles möglich. Und das Coole an dem Spiel ist, es ist für kleine und große Gruppen geeignet. Wir haben es jetzt letzte Woche online auf BGA tatsächlich mal wieder gespielt mit 3 Leuten, aber wir haben es auch schon mit 10 Leuten gespielt. Also es geht maximal mit 10. Bei 10 ist es dann ein bisschen langsamer, weil jeder halt natürlich so ein bisschen tüftelt. Und zwar spielt man entweder eine Runde, also man fährt wirklich nur eine Runde auf dem Parcours, oder man kann ein ganzes Rennen mit Qualifying und allem Pipapo spielen. Das heißt, die Spielzeit ist da auch relativ variabel. Und die Autos werden im Grunde genommen gesteuert darüber, dass man in die unterschiedlichen Gänge schaltet. Und wenn man in einen Gang schaltet, man startet also im ersten Gang, dann kann man sich am Anfang 1 bis 2 Felder weit bewegen, im zweiten Gang dann 2 bis 4 und das steigert sich dann bis hoch zum 6. Gang, dass man dann irgendwie bis um die circa 30 Felder weit fahren kann. So, und da hat man halt diesen Parcours, der ist, da sind dann 3 Spuren quasi nebeneinander, sodass maximal 3 Autos nebeneinander fahren können. Und in den Kurven hat man dann so Herausforderungen, dass man mindestens in einer Kurve zum Beispiel 2-mal stoppen muss, also 2-mal zum Stehen kommen muss durch seinen Würfelwurf, sodass man ein bisschen taktieren muss. Fahre ich jetzt im 3. Gang oder traue ich mich noch vor der Kurve in 4. Gang zu schalten, habe dann natürlich dann eine höhere Range von zum Beispiel 7 bis 12 oder so, dass ich dann 7 bis 12 würfel und muss dann abzählen, na, schaffe ich das dann da noch mal entsprechend oft in der Kurve stehen zu bleiben. Und man hat dann noch verschiedene Möglichkeiten, die Würfe zu optimieren, durch Bremsen, durch Reifenverschleiß und kann so ein bisschen seine Rennstrategie optimieren. Das Gute an der Sache ist, man muss nicht viel erzählen. Man muss einfach sagen, okay, du würfelst einen Wurf, die Zahl, die du gewürfelt hast, läufst du vor, suchst dir noch deine Idealspur. In den Kurven ist auch angegeben, wie du dich überhaupt bewegen kannst durch so kleine Pfeile. Und das ist es. So, das ist das, die ganze Regel. Wer am Ende als erster durchs Ziel kommt, gewinnt. Punkt. Dann gibt es noch so kleine Schikanen, dass man mit den Rennwagen, wenn man an Feldern nebeneinander steht, dass man noch mal kurz würfeln muss, ob man eventuell kollidiert und einen Schaden nimmt. Das passiert aber relativ selten. Und so eine Partie, wenn wir das jetzt so mit 3 Leuten gespielt haben, die sich so ein bisschen mit den Regeln auskennen, haben wir, ich glaube, eine 30 Minuten gespielt. Je mehr man ist, dadurch, dass dann halt Leute Felder abzählen müssen und ein bisschen gucken müssen, wie sie denn fahren wollen, kann es auch schon mal 1 Stunde oder 1,5 dauern. Aber das ist wirklich gut skalierbar. Und dadurch, dass man halt nicht viel machen muss, außer einen Würfel bedienen können muss und zählen können muss, dass man sieht, okay, wie komme ich denn da jetzt durch, macht es wirklich Spaß und es geht dadurch schnell und es ist so ein bisschen Push Your Luck, das, was wir halt immer ganz gut finden bei so Rennspielen, ist nicht so bitter ernst, weil du würfelst halt. Wenn du jetzt den 6. Gang würfelst, das ist ein 30-seitiger Würfel, glaube ich. Und ja, da kannst du halt von 21 bis 30 alles würfeln. Also dann zockst du halt schon so ein bisschen. Das macht dann halt schon Spaß. Und schnell gespielt, für viele Leute, für große Familien quasi geeignet. Die Figuren sehen cool aus. Das sind kleine Rennautos, also richtig gut gestaltet. Man hat vor sich so einen kleinen Playerboard, wo man sieht, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt zu schnell fahre und über die Kurve hinausschieße und so? Also ich finde, es ist eine runde Sache, schnell gespielt und ist, glaube ich, jetzt knapp 30 Jahre alt. Aber es wurde halt vor 20 Jahren schon wieder neu aufgelegt und jetzt auf BGA tatsächlich auch online verfügbar. Und es macht wirklich Spaß, geht schnell.
wie, wenn ich habe mir jetzt das mal auch nochmal angeschaut, wie würdest du denn einschätzen, wie hoch die Interaktion mit den anderen Spielern ist?
Also Interaktion gibt es eigentlich immer nur dann, wenn ich irgendwie in die Kurven reinkomme oder auf der Strecke an jemandem vorbeifahren will, weil wenn ich direkt an den Leuten stehen bleibe, dann müssen beide würfeln. Oder halt, ich kann gucken, hey, jetzt sind, wie kann ich denn so fahren, dass der andere vielleicht blockiert wird? Also man kann sich da schon so ein bisschen, mal bildlich gesprochen, in die Karre fahren und sich so ein bisschen ärgern. Was uns eigentlich immer ganz gut an dem Spiel gefällt, ist dass dieses Mitfiebern und Mitzählen. Dann siehst du, ah, jetzt hat der eine 12 gewürfelt. Ah, jetzt mal zählen. Wie könnte er denn jetzt fahren? Und wie würde ich das denn machen? Wie würde ich denn jetzt sein Auto mitbewegen? Die Interaktion zwischeneinander ist also wirklich darauf beschränkt, boah, ich zähle mit und ich gucke, kann ich meinen Gegner vielleicht in der Kurve ausbremsen und blockieren, sodass er nicht an mir vorbeikommt. Weil der Führende beginnt immer die neue Runde. So, das heißt, wenn ich vorne bin und will, dass die anderen hinter mir bleiben, damit ich die nächste Runde auch wieder starten kann und möglichst frei entscheiden kann, geht da so ein bisschen das Taktieren los. Aber das ist übersichtlich. Also es ist nicht kompliziert, würde ich sagen.
Okay. Aber es ist ja dann auch quasi auch durch ein Mindestmaß, sage ich mal, an Interaktion natürlich auch gut familienfreundlich und familientauglich, schätze ich mal. Ne?
Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Also ich glaube auch, dass man das gut mit Kindern spielen kann. Ich habe es noch nicht mit Kindern gespielt, aber gerade wenn man so autoaffine Kinder hat, kommt das, glaube ich, ganz gut, weil die Autos cool aussehen und würfeln, ist das überfordert jetzt auch keinen. Und ich glaube, es ist auch gut skalierbar, wo man halt bei Kindern auch mal 5 Grade sein lassen kann. Und also ich glaube, das funktioniert mit Familien ganz gut. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man es sehr, sehr gut mit vielen spielen kann. Ich hatte gerade auch gesehen, bei Boardgame Geek ist es auch am besten bewertet mit 5 bis 8. Und wir haben es früher tatsächlich sehr viel auch mit 6 oder 7 Leuten gespielt. Das hat immer Spaß gemacht. War immer gut.
Und wie viele verschiedene Maps gibt's da? Weil ich kann mir vorstellen, könnte sich ja irgendwann abnutzen ansonsten.
Also die Standardstrecke ist, ich glaube, im Basisspiel waren, ich glaube, früher ein Kurs drin. Aber es gibt immer noch alle möglichen Strecken zum Nachkaufen. Das heißt, wenn man jetzt nicht mehr Lust hat, jedes Mal durch Monaco zu plästern, dann kann man halt für relativ kleines Geld sich auch die anderen Strecken dazu kaufen.
Okay.
Und der Freund von mir, der sich das Spiel damals zugelegt hat, mit dem haben wir zusammengeworfen und wir hatten hinterher, glaube ich, 15 oder 16 Strecken. Also es war schon, ich weiß nicht, ob die alle noch verfügbar sind, aber es auch in der neuen Version gibt es ein paar Strecken.
Hast du mal Heat gespielt, sag mal? Weil das ist, also es kommt mir sehr, sehr ähnlich vor wie Heat, weil auch bei Heat hast du ja, glaube ich habe es nur einmal gespielt, muss ich dazu sagen, aber da musst du auch immer so pokern, glaube ich, wie schnell kannst du noch fahren. Es war ja mit Karten, wenn ich mich recht erinnere.
Richtig, genau. Ja, also ich habe Heat auch gespielt. Heat gefällt mir persönlich auch gut, aber ich finde Formula D immer noch spannender, noch interessanter. Bei Heat stört mich tatsächlich gerade dieses Card-Drafting im Grunde genommen. Man weiß zwar, was man noch in seinem Deck drin hat, weiß so ein bisschen, was man noch ziehen kann, aber ich fand es nicht so zugänglich wie Formula D. Ich finde es komplexer, Heat, muss ich sagen. Und gerade durch diesen ganzen Kartenmechanismus finde ich es halt ein bisschen schwerer zu spielen. Gerade auch für Kinder. Also ich schätze es doch ein bisschen komplexer ein. Aber es ist wahrscheinlich Geschmackssache, ob man jetzt Karten besser findet oder Würfel.
Ja. Okay. Alles klar. Also im Prinzip kann man ja quasi sagen, bei dir geht es auch um die Bestzeit, die man fährt. Ja, weil das wäre nämlich ein super Anschluss an mein Spiel.
Sehr cool.
Ich habe die letzten Wochen sehr, sehr viel ein Spiel immer wieder gespielt, und zwar Take Time. Take Time ist bei, sag schnell, bei wem ist das raus? Jawohl, rausgekommen. Und jetzt zur Spiel erschien, ich habe das erste Mal auch auf der Spiel gespielt, da hatten die so eine riesig große Wand, wo eine riesig große Uhr drauf abgebildet war und man quasi Karten an diese Uhr spielen muss und zwar in einer richtigen aufsteigenden Reihenfolge. Ihr könnt, müsst euch das so vorstellen, man hat dann quasi eine Uhr, ihr habt einen Zeiger, da müsst ihr starten, man spielt das eben, weiß ich nicht, zu zwei, zu dritt oder zu viert. Man zieht Karten, die haben einen Zahlenwert von 1 bis 12 und sind jeweils zweimal vorhanden. Und dann legt ihr abwechselnd diese Karten an diese Uhr ran. Der Clou dabei ist, ihr legt die Karten verdeckt an die Uhr. Das heißt, wenn alle die Karten ausgespielt haben, werden diese Karten umgedreht. Alle Karten einer Sektion der Uhr werden zusammengezählt und wir müssen dann schauen, dass wir von dem Uhrenzeiger aufsteigend die Karten ausgelegt haben. Das heißt, die Summe der Karten muss immer aufsteigend sein. Und dann kommen noch wahnsinnig viele kleine Kniffe dazu, weil wir 10 verschiedene Packs haben, wenn wir dieses Spiel kaufen. Und in jedem von diesem Pack sind 4 verschiedene Uhren drinne. Und in jedem von diesen Packs gibt es neue Regeln, die dazukommen. Zum Beispiel, da gibt es kleine Symbole, die dann sagen, hier muss aber die erste Karte gespielt werden. Oder hier muss die höchste Karte hingelegt werden. Oder ihr dürft gar keine, also man kann auch manchmal Karten offen auslegen in Spezialfällen. Dann darf man manchmal gar keine Karten offen auslegen. Also es gibt so ganz viele kleine Kniffe. Und es erinnert mich aus so einer schönen Mischung zwischen The Mind und aber auch irgendwie hier Tiefsee, wie heißt das noch?
Endeavor?
Wie bitte?
Endeavor oder was meinst du?
Nee, nicht Endeavor, sondern dieses andere. Es gibt das im Weltraum. Und
ach,
Magic Base?
Wie bitte?
Meinst du Magic Base?
Nee, auch nicht. Sag
da
mal
meinst du wahrscheinlich The Crew.
The Crew, jawohl, ja. René, danke.
Gerne.
The Crew. Genau, also dass man wirklich so ein bisschen so ein Mindgame hat. Das Schöne ist, du kannst dich, wenn du die Uhr vor dir ausliegen hast, kannst du dich noch beraten. Dann kannst du noch sagen so, ey, wenn du eine 1 auf der Hand hast, dann legst du sie sofort an in diese Sektion irgendwie, ne? So dass man sich so ein bisschen austauschen kann, wie man welche Uhr taktisch spielt. Und die Regeln starten wirklich total simpel und es wird immer komplexer, es wird immer schwieriger. Man hat immer mehr Dinge, an die man denken muss. Beispielsweise gibt es helle und dunkle Karten. Das sind diese 2 Sets, die ich gerade genannt habe. Und dann musst du halt gucken, ja, okay, der hat eine helle Karte dahin gelegt. Das heißt, wenn ich die andere dunkle Karte habe, dann ist die Zahl quasi raus. Und also es gibt wirklich ganz, ganz viel, ganz komplex wird es dann hinten raus. Und das ist ein super Spiel, was man verschenken kann, weil es irgendwie alle mitnimmt. Es sieht richtig hübsch aus, es ist total schön illustriert. Finde ich besser als The Crew. Hat mir auch viel Spaß gemacht, obwohl ich ja gar nicht der Typ für die kleinen Spiele bin. Aber da muss ich sagen, und ich halte mich da wirklich ein bisschen zurück eigentlich, da muss ich wirklich sagen, das könnte ein Spiel des Jahres Kandidat werden für nächstes Jahr.
Okay. Wie sieht das aus bei dem Spiel? Wie viel musst du da Karten mitzählen?
Am Anfang eher wenig und ehrlich gesagt spiele ich das auch gerne so ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus, weil es sich sonst so ein bisschen zieht. Eine Partie ist ja super schnell gespielt, also das hast du, keine Ahnung, in 5 bis 10 Minuten hast du es durch und dann machst du einfach, wie du denkst und ja, häufig funktioniert's auch irgendwie, ne? Also man lässt sich ja wirklich so ein bisschen auf den Gegenüber ein, man kriegt auch so langsam mit, also wir spielen es immer zu zweit, funktioniert ganz fantastisch. Man kriegt ja dann auch quasi so ein bisschen mit, okay, was sind so die Eigenarten des Mitspielers, was legen die häufig an welche Stelle? Und ja, es ist ein tolles Spiel, ja.
Okay, gut, ich gucke mir gerade die Karten an, die sehen ja wirklich toll aus. Also
ja, jetzt guckt euch mal das Cover an und dann zählt mal von 1, 2, 3, 4 auf der Uhr runter und dann schaut euch mal die 4 an. Und dann sagen wir mal, was da los ist.
Ja, das stimmt. Ja, es sind 4 Striche anstatt ein IV, römisch. Ja.
Die haben es aber auch so durchgezogen im ganzen Spiel. Also das 4. Kapitel hat auch dieses Zeichen.
Guck mal. Wenigstens konsequent.
Entweder war es nicht klug von denen oder die denken, man selbst ist wirklich dumm. Vielleicht zu große Verwechslungsgefahr mit VI dann oder so, ne?
Ja, die wollten einfach nur nicht alles kopieren aus der römischen Zeit. Da haben sie gesagt, gut, die lassen wir aus.
Ja, genau, einfach mal ein bisschen selbst was mit reinbringen. Vor allen Dingen, dass auch diese Umschläge, die da drin sind, jeder Umschlag hat wirklich eigene Illustration und also es gibt welche, da sind so Vögel drauf und das findet man dann auch in diesen 4 Uhren, die man dann auspackt, wieder. Also hat mich wirklich, wirklich positiv überrascht.
Gold,
wie gesagt.
Wind, ganz viel.
Ja.
Ist das denn so ein Legacy-Modus dann? Ist das so wie bei The Crew, wo so eine Story erzählt wird oder ist es dann eher so einzelne, einfach nur Szenarien?
Nee, das ist, also ist keine Story dahinter, sondern wirklich nur Szenarien, die du dann durchschaffen musst.
Okay, weil das fand ich bei The Crew, also ich habe es sehr gerne gespielt, The Crew, aber die Story dahinter war ja auch eher so, naja. Die Aufgaben fand ich super, aber die Story war halt ein bisschen dünn.
Ja, war fand ich so ein nices Add-on, aber hätte es auch nicht gebraucht jetzt.
Richtig,
ne?
Also, genau.
Ja.
Ja, sehr schön. Auch klein, kann man auch gut in eine Tasche packen.
Richtig, also ich habe es auch für 25 € in meinem Spieleladen in Hannover bekommen und die haben mir extra dann noch promomäßig Schutzfolien, also Sleeves, Custom Sleeves obendrauf gegeben. Und das finde ich für 25 € ist das echt ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist ein faires Ding.
Ja.
Ich würde gerne mal zu der Spiel des Jahres-Sache kommen, die du erwähnt hast. Ja. Also wenn das Spiel des Jahres wird, dann hätten wir 4 Jahre in Folge ein kooperatives Spiel als Spiel des Jahres und 2 Jahre direkt hintereinander ein kooperatives Deduktionsspiel.
Ja, würde ja in die Linie passen dann, ne?
Ja. Wäre auf jeden Fall konsequent, genau.
Okay. Jan, dann sag doch mal deinen zweiten Pick für heute.
Ja, ich hatte einen kleinen Glückstreffer gelandet, sage ich jetzt mal. Ich habe nichts erwartet und wurde positiv überrascht von Köder, so einem Würfel-Angelspiel von Ostia-Spiele. Da geht's einfach darum, so Würfelproben zu werfen, um Fische zu fangen. Jede Runde werden Fische aufgedeckt, 3 Stück. Manche Fische haben auch den Effekt, dass noch mehr Fische aufgedeckt werden. Und es steht da sowas drauf wie, du musst eine 7 oder höher würfeln und 2 Würfel müssen ungleiche Zahl zeigen, ne? Oder du musst 14 oder höher würfeln und ein Würfel muss auf jeden Fall eine 2 zeigen. Ne? Und solche Sachen. Die Sache ist, jetzt hast du 5 6-seitige Würfel, du hast einen 12-seitigen Würfel und du hast einen 20-seitigen Würfel. Das ganze Spiel ist vollgepackt mit Würfeln, ne? Also ich habe mal so einen riesen Beutel an verschiedenfarbigen Würfeln mit drinne. Ich mache das dann geheim hinter so einem kleinen Sichtschirm ab, wie viele Würfel ich denn zum Angeln mitnehmen würde, sage ich jetzt mal. Die Sache ist, je weniger Würfel ich biete, desto eher komme ich dran. Das heißt, wenn Jesper jetzt 5 bietet, René bietet 4 und ich biete nur 3 Würfel, dann habe ich zwar nicht so eine große Chance, so einen 14-Plus-Fisch hier zu fangen, aber ich bin als Erster dran. Vielleicht habe ich ja das Glück und räume schon den ganzen Teich leer, bevor ihr überhaupt dran seid. Ne? Jetzt gibt es noch diese namensgebenden Köder, die können einen noch so ein bisschen unterstützen. Aber wenn ich leer ausgehe, wenn ich gar nichts fange diese Runde, dann ziehe ich so ein Köderplättchen und das sind dann schon fertig gewürfelte Zahlen, sage ich jetzt mal. Ne? Kann ich den einsetzen und das ist dann eine 2 oder das ist dann plus minus 1 auf irgendeinen Würfel oder so etwas. Oder das ist ein Prahl-Hans-Köder, dann kann ich drauf pokern. Diese Runde fange ich auf jeden Fall was. Und wenn ich dann was fange, dann kommen da noch extra Punkte drauf. Ne? Solche Sachen. Aber es ist einfach nur so ein Abschätzen, Bieten und auf das Beste hoffen. Aber die Runden verlaufen so schnell, das ist so witzig. Achso, und das Wichtige an dem 12er und dem 20er ist, die haben noch so eine Runde Abklingzeit. Ne? Wenn ich den benutze, ich kann auch einen Würfel bieten einfach, nehme ich den 20er, kann ich ja trotzdem eine 14 mit würfeln, ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Aber in der nächsten Runde habe ich ihn dann nicht zur Verfügung.
Mhm.
Dauert dann erstmal wieder. Also das hat wirklich viel Spaß gemacht. Total blöde, aber so absolut geile Würfelorgie. Außerdem sehen die Fische auch alle so richtig dusselig aus, ne? Die gucken einen immer an, als hätten die sich gerade in die Hose gemacht oder so. Das hat schon was für sich, ne?
Naja, wie würdest du gucken, wenn du so einen Haken im Mund hast?
Ja, haben sie ja noch gar nicht. So weit ist sie ja noch gar nicht gekommen.
Die gucken vorher schon blöd.
Die gucken vorher schon blöd, ja.
Und jeder hat den gleichen Würfelpool und
jeder hat 5 normale Würfel und ein, also normale Würfel heißt 4 Sechser in dem Fall und ein 12er und ein 20er.
Okay. Ja, cool. Habe ich noch überhaupt nichts von gehört. Also wie auch dein erstes Spiel, noch nie was von gehört. Mhm. Aber klingt interessant. Also easy und irgendwie so ein kleiner Absacker oder ja.
Absolut.
Ja, damit holst du auch Leute ab, die jetzt irgendwie wahrscheinlich auch nicht nachdenken wollen, sondern einfach sagen, komm, jetzt würfeln wir hier mal ein bisschen durch die Gegend und fertig. Also,
ja, und das ist dieses doppelte Hoffen, ne? Hoffen, dass man früh drankommt, dass die anderen irgendwie noch einen Würfel mehr genommen haben als man selber und dann nochmal hoffen, dass man auch den richtigen Kram erwürfelt, ne? Das ist so fast doppeltes Glücksspiel, aber das sorgt halt für ordentlich Ausschlag in der Spannungskurve. Das tut auch nicht weh, wenn es daneben geht, weil dafür ist die Spielzeit einfach viel zu kurz und die Runden viel zu kurz. Kannst gleich halt nochmal probieren.
Ja, dieses Würfelsystem erinnert mich so ein bisschen an Las Vegas, wo ja auch eigentlich nur hoffst, dass du das Richtige würfelst und die anderen nicht. Und sowas geht immer schnell und macht eigentlich auch immer Spaß. Also zumindest bei den Runden, die ich bisher so gespielt habe. Finde ich gut.
Ja, wer Würfel mag und gerne seichte Spiele mag und diesen ganzen Roll-and-Ride-Kram über hat, der kann sich das mal angucken.
Genau.
Ja, René, dann denk dir doch mal eine schöne Überleitung aus.
Überleitung von wer würfeln mag und nicht viel nachdenken will, der ist bei meinem nächsten Spiel so ein bisschen fehl am Platze. Und zwar spreche ich wieder über ein etwas älteres Spiel. Und zwar spiele ich über das Kennerspiel des Jahres 2014 und zwar über das Spiel Concordia. Das ist tatsächlich ein Spiel, das kommt seit 10 Jahren regelmäßig bei uns auf den Tisch. So auch vor 2,5 Wochen. Es ist bei uns auch mal wieder auf dem Tisch gelandet. Und zwar ist das vom PD-Verlag publiziert worden 2014. Das gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, aber 2014 kam es dann halt hier raus. Ist im Grunde genommen ein schönes Ressourcenmanagement-Spiel. Und zwar befinden wir uns da im Mittelalter im Mittelmeerraum. Und auf der Karte sieht man dann verschiedene Provinzen und verschiedene Städte. Und in diese Städte können wir im Grunde genommen unsere Lagerhäuser bauen und versuchen dann über einen ganz einfachen Mechanismus in diesen Lagerhäusern die Ressourcen herzustellen, die in dieser Region angebaut werden oder hergestellt werden. Das kann dann sowas sein wie Wein oder Stoff, Stahl, Stein und solche Sachen. Und das Gute an dem Spiel ist, es klingt relativ kompliziert. Das Regelwerk hat, glaube ich, 2 DIN-A4-Seiten. Mehr [S2] Oh, krass. [S1] Ist das nicht. Und in diesen DIN-A4-Seiten wird einmal kurz erklärt, wie das funktioniert. Und zwar hat jeder auf der Hand zu Beginn 7 Karten. Das sind auch für jeden Spielenden die gleichen Karten. Und das sind so Karten wie Diplomat oder Maurer und sowas. Und jede dieser Karten hat eine unterschiedliche Fähigkeit. Mal kann man sagen, okay, ich kann meine Spielfiguren, meine Arbeiter, man hat zu Beginn 2 Arbeiter, entweder ein Schiff und ein Landarbeiter oder 2 Schiffe oder 2 Landarbeiter. Man kann sagen, ich bewege mich mit den Arbeitern oder ich möchte gerne in den Provinzen, wo ich was stehen habe, produzieren. Oder ich möchte was bauen oder ich möchte neue Karten kaufen, weil oben in der Leiste sind dann auch neue Karten, die man noch erwerben kann über Ressourcen. Und so baut man nach und nach immer weiter sein Engine auf. Und wenn man seine Karten runtergespielt hat, gibt es dann eine Karte, wo die sagt, das ist ja perfekt, ich nehme die Karten zurück auf die Hand. So, und dann gibt es gerade für die Neueinsteiger, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, immer eine Zwischenwertung, wo man sagt, okay, jetzt lass uns mal gucken, wie viele Punkte du denn eigentlich in dieser Runde für dich dann erarbeitet hast. Und das funktioniert dann über die Gottheiten, die es gibt. Und zwar hat jede Karte unten eine Gottheit, sowas wie Mars, Venus oder so, abgebildet. Und jede dieser Gottheiten wird durch einen anderen Mechanismus belohnt. Zum Beispiel durch die Anzahl der Provinzen oder Anzahl der Tempelstädte, die man besitzt, oder Anzahl von bestimmten Ressourcen. Und das wird dann einfach immer die Kartenanzahl, die man von dem entsprechenden Gott hat, mit der Anzahl der zugewiesenen Punkte multipliziert. Und dann hat man seine Punkte. Und dann sieht man nach den ersten fünf oder sechs ausgespielten Karten, ah, jetzt habe ich hier insgesamt also 22 Punkte erreicht, und weiß dann, okay, jetzt habe ich ungefähr verstanden, wie der Mechanismus funktioniert. Also ich habe es jetzt in verschiedenen Gruppen gespielt, mit vielen Neulingen, und alle hatten halt nach einer halben Stunde den Sinn des Spiels verstanden, haben die Karten relativ schnell kapiert. Dieses Regelspielen, Regel erklären dauert, glaube ich, länger als das Spiel aufbauen, weil man da so viele kleine Plättchen hat, die man überall platzieren muss. Aber im Grunde genommen ist das ein schönes Spiel für 2 bis 5 Spieler, wo man mal sagt, ich habe mal eine Stunde, anderthalb Zeit, setze mich an den Tisch, habe nichts mit Würfeln zu tun, brauche keine großen Regeln lernen. Die Karten erklären mir, was ich machen kann, und ich spiele einfach mal los und habe 7 Karten auf Hand, und da ist kurz erklärt, was die können, und ich spiele die Karten runter. Ganz nettes, einfaches Ding. Mir macht's viel Spaß. Man kann sich da auch tottüfteln, deswegen ist es, glaube ich, auch Kennerspiel geworden. Wenn man es so ein bisschen intuitiv spielt, tut es aber auch nicht weh, weil das Spiel ist relativ belohnt. Man hat also nie das Gefühl, oder ich habe nie das Gefühl, dass ich in einer Runde nichts machen kann. Da gibt es auch sogar Karten, wo ich sage, ich wiederhole einfach die Karte von dem, die als letztes gespielt wurden. Das heißt, da kann ich gucken, was wohl haben da meine Mitspieler zwischendurch mal gespielt, und dann kann ich davon einfach eine Karte spielen. Also es ist relativ belohnt, sodass man nie das Gefühl hat, ich stecke hier total fest.
Okay. Bei BGG steht, dass der beste Player Count sollte 4 Personen sein. Würdest du sagen, kann man aber auch genauso gut mit weniger spielen? Oder?
Ich finde es mit weniger sogar besser, weil dadurch, dass du nicht weißt, was der vor dir macht, du auch immer nicht so richtig, du kannst zwar deinen Zug ein bisschen vorausplanen, aber du musst schon ein bisschen gucken, was die anderen halt auch machen. Zum Beispiel, vielleicht spielt jemand gerade eine Karte, die du auch spielen wolltest, dann kannst du überlegen, will ich jetzt meine Karte ausspielen, oder nehme ich dann vielleicht doch die Karte, die es mir ermöglicht, den Zug des Letzten zu wiederholen. Oder so. Also von daher, ein bisschen Downtime ist dabei, und ich hab's mit 5 mal gespielt. Das war mir persönlich zu viel. Also ich finde, es funktioniert wunderbar auch mit 2 oder 3 Leuten.
Cool, ja. Tatsächlich war bei mir Concordia damals, ganz am Anfang, als ich ins Brettspiel-Hobby eingestiegen bin, war das so ein bisschen das Ding, wo ich dachte, ah Mensch, das könnte eigentlich auch mal in mein Regal wandern, weil damals habe ich angefangen, natürlich hier Hunter und Kron zu sehen und so weiter, und Chris von Victoria Pater. Und der hat das, übrigens ein ganz feiner, netter Typ. Ich durfte ihn auch gerne mal privat kennenlernen. Also wirklich Shoutout, Chris. Aber das war so sein Go-To-Spiel. Hat er ganz häufig erwähnt, dass er das super fand. Und deswegen war es bei mir ganz lange auch auf meiner Liste. Aber man muss auch sagen, holy shit, sieht das unschön aus.
Also. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das stimmt. Aber ich finde, dass die Karte grundsätzlich finde ich gut. Die kleinen Bötchen sind Holzmiepel, das ist alles nicht super fancy. Also das stimmt schon. Aber der Spielmechanismus ist sehr cool. Und ich bin tatsächlich damals drauf gekommen, weil ich habe, ich glaube, 1 oder 2 Jahre vorher, ich weiß es gar nicht mehr, Serenissima gespielt. Und das fand ich halt auch relativ cool. Ein ähnliches Setting, also auch Mittelmeerraum, wo es dann aber sehr kriegerisch auch zur Sache ging. Und deswegen bin ich da damals draufgesprungen. Und wie gesagt, ich seit 10 Jahren oder so, kommt es bei mir regelmäßig auf den Tisch. Ich find's super.
Geil, ja. Hat auch eine super Wertung bei BGG mit 44.000 Ratings auch, ne? Also kommt immer noch bei ganz vielen sehr, sehr gut an.
Und das, was ich auch ganz cool finde, es gibt verschiedene Erweiterungen mittlerweile. Es gibt auch, glaube ich, ein separates Zwei-Player-Variante, wobei ich nicht weiß, warum man die brauchen sollte, weil du hier halt auch zwei Seiten, Spielseiten hast, wo du sagst, okay, ich habe nur Italien für zwei Spieler und den ganzen Mittelmeerraum halt für 2 bis 5 Spieler. Und es funktioniert auch wunderbar. Also ich finde, es ist eine runde Sache, das Spiel.
Sehr cool. Bevor wir jetzt wieder zu mir gehen, würde ich tatsächlich Jan nochmal zu Wort kommen lassen, weil Jan hat heute ein paar mehr Spiele als wir mitgebracht. Deswegen, Jan, lasse ich dir jetzt erstmal den Vortritt.
Ich dachte, es ging um Geschenkideen, deswegen habe ich hier Geschenke rausgelegt.
Ist doch super, genau. Ja. Wir machen heute eine Mixfolge, also Best of Both Worlds. Die Leute, die eingeschaltet haben, weil sie gerne hören wollen, was wir gespielt haben, kommen auf ihre Kosten, genauso wie die, die jetzt noch ein Geschenk suchen.
Ja, ich habe hier noch Landmarks. Das ist so eine Art Codenames, sage ich jetzt mal, oder zumindest ist die Art zu denken da drinne sehr angelehnt an Codenames. Und auch hat man hier einen Spieler in einer Sonderrolle. Da leiten wir eine Expedition, oder beziehungsweise eine Person leitet eine Expedition über so eine Stoffkarte. Also der Spielplan ist wirklich so ein großes Tuch, das ausgelegt wird mit so einer ausgedruckten Karte, aufgeteilt in so Hexagonfelder. Jetzt gibt es einen Expeditionsleiter, der zieht so eine Karte, richtet die so aus, wie auch das Stofftuch ausgerichtet ist. Und jetzt kann man da sehen, wo sind die Schätze versteckt, wo sind Fallen, wo sind Flüche, wo können wir unseren Wasservorrat auffüllen und wo können wir am Ende auch wieder von dieser Insel abhauen oder wo ist unser Basislager, wo wir am Ende hin müssen, wenn wir genügend Schätze gefunden haben. Man steuert die Expedition mit Wörtern. Also es ist ein einfaches Wort-Assoziations-Partyspiel. Es gibt 3 Startwörter, die legt man dann hier irgendwo auf der Karte aus. Hier hinten auf der Rückseite habe ich gerade vor mir, ist zum Beispiel Strand, Korb und Wäsche. Das sind dann halt 3 Wörter, die liegen in so einem Cluster aneinander. Und als Expeditionsleiter denke ich mir jetzt ein Wort aus, das ich irgendwie mit den 3 da in Verbindung bringen kann, schmeiß das in die Mitte und der Rest der Expedition, also alle anderen Spieler, die mitspielen, da steht eine Spielanzahl bis 10 drauf, aber das ist im Grunde auch nach oben hin offen. Das kannst du genauso gut mit 15 Leuten spielen, ist vollkommen Wurst. Alle anderen können jetzt in der Gruppe entscheiden, okay, was denken wir, wo Jan das hinhaben wollte? Mit welchem Wort will er das in Verbindung bringen? Legen das dann an dieses Raster und dann läuft die Expedition da quasi hin. Dann gucke ich auf meiner kleinen Minikarte und sag, ah, ja, das war doof, habe ich nicht gedacht, ihr seid in die Stacheln gelaufen und das kostet uns dann Wasser, ne? Wasser sind halt die Plättchen, auf denen ich schreibe. Jede Runde nehme ich so ein Plättchen, schreibe ein Wort drauf, schmeiße es in die Mitte. Nehme ein Plättchen, schreibe ein Wort drauf, schmeiße es in die Mitte. Wenn wir keine Plättchen mehr haben, dann sind wir verdurstet. Das heißt, wir müssen auch vorher irgendwie so eine Wasserstelle finden. Also ab und zu muss man mal so kleine Abzweigungen nehmen, um sich mal wieder so ein bisschen aufzufrischen, was diese Plättchen angeht. Und ja, man versucht halt bestimmte Felder zu finden, andere Felder zu vermeiden. Das macht man, indem man halt so ein kleines Wortassoziationsspiel spielt. Das funktioniert super gut. Das Spiel hat sogar mehrere Vorteile, würde ich sagen, weil für gewöhnlich sind solche Spiele eher so Großgruppenspiele. Ne? Codenames hat ja eher so bei 4 Leuten angefangen, da hatte man die 2 Teams so in Minimalbesetzung. Da würde ich sagen, hat das Spiel angefangen Spaß zu machen. Eher so 6, vielleicht noch eher 8 Leute, da hat es dann wirklich geglänzt. Landmarks habe ich schon öfter zu dritt gespielt, also zu zweit auch. Da war es dann doch eher Mist, weil es dann keine Gruppe gibt, die sich beraten kann. Aber selbst zu dritt fand ich das schon ziemlich gut, wenn da 2 Leute dran rumtüfteln, was eine Person da in die Mitte geschmissen hat. Und wir haben es auch schon auf dem BSN-Wochenende gespielt, falls ihr euch vielleicht erinnern könnt, auf dem Redaktionstreffen da, auch in der großen Team-Variante. Und das war auch cool oder ein cooles Erlebnis, weil diese Team-Variante, es ist einfach so einfach, in dieses Spiel einzusteigen und aufzuhören. Also du kannst während des Spiels einfach weggehen und sagen, so, ich habe keinen Bock mehr, ich will eine Zigarette rauchen, was auch immer so, interessiert mich jetzt gerade nicht mehr das Spiel. Dann stehst du auf und dein Team hat jetzt nicht so viel verloren, außer vielleicht dein Gehirn, das mitgedacht hat. Aber da kann jemand anderes auch einfach einsteigen, kann sagen, hier, pass auf, das ist das Wort, wo willst du es anlegen, willkommen im Team. Das sind die Regeln quasi, ja. Das funktioniert schon echt gut. Das kann ich mir auch gerade für größere Runden sehr, sehr gut vorstellen. Tolle Sache und auch gerade als Geschenkidee halt sehr, sehr gut, weil das hat kleines Regelwerk, einfache Kreativaufgabe, gerade für Leute, die ankommen und sagen, ja, hier, ich habe Weihnachten 8 Leute, aber die haben alle keinen Bock. Dann fragst du, ja, hast du denn Bock? Ja, ich mach das wohl, super, du bist der Expeditionsleiter. Der Rest hat eine lustige Raterunde. funktioniert.
Ich glaube, da kriegst du die Leute auch mit, selbst die dann daneben sitzen und haben keinen Bock, die hören dann zu und denken sich, Alter, ist doch logisch, wo der hin will. Mhm. Ich glaube, das funktioniert echt gut. Ja. Wie ist denn das? Wie gut müssen die Leute sich kennen oder reicht es dann sozusagen?
Boah, gar nicht. Vollkommen egal. Ja.
Okay.
Also sicherlich kann man ein bisschen mit Insidern arbeiten, sage ich jetzt mal, wenn man sich besser kennt. Mhm. Aber das ist ja bei allen diesen Spielen so, würde ich behaupten, die so ein bisschen mit Wortassoziation arbeiten. Das war ja bei, wie heißt es hier, Just One und so ja nicht anders. Aber auch mit absolut Fremden, würde ich behaupten, ist kein Problem.
Ich bin ja gar kein Codenames-Fan, ne? Es ist mir einfach zu langweilig. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Aber das klingt doch schon nach einer irgendwie interessanteren Variante, weil das Grundprinzip ist ja ungefähr gleich so mit Wortassoziationen. Zwei Stück passen dann zu dem Wort, was du neu bildest und du hast einen Teamleiter. Jetzt habe ich auch gesehen, da gibt es auch einen Team-gegen-Team-Modus. Hast du den auch schon mal probiert?
Ja, genau. Das haben wir auf dem Rezensionswochenende gemacht. In großen Gruppen. Und ich weiß gar nicht, ob wir die 10 da schon geknackt haben. Deswegen komme ich da drauf, weil das ist im Grunde vollkommen egal, ne? Da gibt es halt zwei Expeditionsleiter und zwei konkurrierende Expeditionen, zwar auf der gleichen Karte, aber jeder muss andere Schätze finden. Das heißt, Team Blau hat andere Schätze als, ich glaube, Team Gelb war das andere. Aber wir spielen auf der gleichen Karte. Wir können auch die Wörter des anderen benutzen, weil wir eh gemeinsam ein so ein großes Cluster da auslegen.
Okay, und das ist aber auch nicht zu einfach. Also, okay. Du musst schon ein bisschen grübeln, wo es jetzt am ehesten hinlegen würdest, das Plättchen.
Also als leicht würde ich es nicht beschreiben, nee. Also leicht schon für die Expedition, leicht, was das Regelwerk angeht, aber schon eine kleine kreative Herausforderung für die Person, die da am Drücker sitzt, für die Expeditionsleitung, die sich da halt Gedanken drüber machen muss, wo leite ich die Leute hin und hoffentlich legen sie es nicht da an, dann geht schon wieder in die Stachelfalle rein. Also muss ich irgendwie ein Wort finden, das sie absolut nicht damit in Verbindung bringen, aber auf jeden Fall damit und damit.
Okay. Klingt auf jeden Fall viel spannender als Codenames.
Also ich fand Codenames jetzt auch super.
Ja, also wenn Codenames rausgeholt wird, dann renne ich meist weg.
Also bei Codenames kam es mir auch ein bisschen auf die Rolle an. Ne? Ich habe da gerne mitgeraten, aber der Geheimdienstchef, das war auch nicht so meins, weil das fand ich wirklich schwierig bei Codenames. Da so 4, 5 Wörter irgendwie unter ein so ein Dach zu kriegen, das fand ich schon ziemlich sehr schwer. Ne? Also das lernt Max viel, viel leichter.
Okay, cool. Ich hatte es ja am Anfang vielleicht schon so ein bisschen angeteasert und richtig cool, dass René es auch schon zumindest das Tutorial gespielt hat. Ich habe in den letzten Wochen auch tatsächlich solo Tainted Grail Kings of Ruin gespielt in der deutschen Variante. Und ja, was ist Tainted Grail? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch den ersten Teil gespielt. Es ist das Standalone von Tainted Grail, Fall of Avalon hieß der erste Teil. Ist ein Awakened Realms Titel, das heißt mega pompöser Kickstarter, ist ein Storyspiel, ein Kampagnenspiel, was ich wahrscheinlich niemals zu Ende spielen werde, aber es trotzdem versuche. Ihr spielt ein von 4 Underdogs in einem Mittelalter Fantasy Setting, das so ein bisschen an die Arthur Saga angelehnt ist. Und ihr müsst euch durch diese Wildnis kämpfen, da taucht ein mysteriöser Nebel auf, der alles verschlingt. Dann muss man Statuen aktivieren, damit dieser Nebel verschwindet und die Geschichte sich so ein bisschen entfaltet. Genau. Im Prinzip ist das Spiel gar nicht so schwierig, finde ich. Allerdings haben wir da schon so eine 30, 40 Seiten Anleitung zu. Im Prinzip macht ihr aber nichts anderes, als wirklich eure Figur auf der Karte entweder zu verschieben als Aktion, also zu reisen, das kostet alles so ein bisschen Ausdauer, oder ihr entdeckt einen Ort, dann lest ihr Sachen in dem Buch, in einem sehr, sehr dicken Buch der Entdeckung nach und versucht da verschiedene Wege zu erkunden, trefft auch Entscheidungen, die auch storyrelevant sind und spielt dann nach und nach die verschiedenen Questen durch. Ihr trefft auch unterwegs auf NPCs, gegen die ihr auch eine Diplomatieprobe bestehen müsst, oder ihr kämpft auch gegen wilde Monster in einem sehr ausgefallenen Mechanismus. Also kenne ich zumindest so von keinem anderen Spiel, dass man Karten quasi auslegt. Die Karten haben Symbole an den Rändern. Diese Symbole müssen wieder mit der nächsten Karte matchen, damit ihr gewisse Effekte auslösen könnt. Und die Karten selbst haben auch noch Effekte. Also ich hoffe, das konnten wir jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Im Prinzip muss man sich wirklich jedes Mal überlegen, man hat eine Hand, sowohl bei den Diplomatieproben als auch bei den Kampfproben, und muss gucken, wie so ein kleines Puzzle, wie lege ich jetzt die nächsten Karten am besten zusammen, um die bestmöglichen Effekte zu triggern. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht gelungen, dieser Mechanismus, weil das ist, was ich gehört habe. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber was immer häufig so angekreidet wird, dass das irgendwie nicht so richtig intuitiv ist. Genau, dankeschön. Das finde ich, haben sie aber ganz gut jetzt in diesem Teil hinbekommen. Viele sagen auch, sie haben ganz viel verbessert, was im ersten Teil nicht gut gelaufen ist. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass man sowas auf keinen Fall mit vielen Leuten spielen sollte oder mit Leuten, die sehr viel nachdenken und sehr viel grübeln und sehr viel nochmal schauen, wie kann ich jetzt am besten die nächste Karte anlegen. Also ich finde, da sollte man wirklich so ein bisschen aus dem Bauch heraus spielen, weil sonst, glaube ich, können diese Kämpfe oder Diplomatieproben sich sehr in die Länge ziehen. René, du hast ja schon das Tutorial gespielt.
Ja, ich habe tatsächlich auch den ersten Teil gespielt. Also ich habe auch Fall of Avalon gespielt. Und ich finde tatsächlich, das haben sie, zumindest das, was ich jetzt aus dem Tutorial gesehen habe, haben sie wirklich gut umgesetzt. Es gab ja auch noch das Regel-Upgrade zu Fall of Avalon, und da haben sie ja schon einiges verbessert. Was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass man also sagen kann, hey, ich will jetzt hier die ultimative Herausforderung, ich will wirklich mir den Kopf zermartern, oder ich will so mal so einen gesunden Mix haben, oder ich will einfach auch die Geschichte genießen, weil die Geschichte bei dem Spiel so war zumindest beim ersten Teil wirklich, wirklich gut. Das haben sie toll gemacht. Und gerade dieser Kartenanlegemechanismus, um dann Effekte von seinen Kampfkarten zu kombinieren, das habe ich jetzt vor einem Monat oder so, habe ich Witcher Old World gespielt. Da hatten sie so einen ähnlichen Mechanismus, wo man so Aktivierungen hatte. Aber sonst kenne ich das tatsächlich auch nur von Tainted Grail. Und ich finde diesen Mechanismus, den die da sich überlegt haben, wirklich cool. Und ich finde, die Karten sind super gestaltet, die Miniaturen machen was her, so wie man es halt von Awakened Realms kennt. Und also mir macht alleine die Geschichte schon Spaß, und ich habe es bisher nur alleine gespielt. Andere Titel von Awakened Realms habe ich auch mit meiner Frau gespielt, das funktioniert auch wunderbar, aber ich glaube nicht, dass ich das in der großen Runde spielen wollen würde. Also
nee. Genau, also ich würde es, glaube ich, auch zu zweit spielen wollen. Jetzt habe ich es erstmal alleine angetestet, aber ich werde mir sicherlich noch einen Spielpartner dazu zwingen. Und dann schaue ich das nochmal wirklich, oder ich versuche es mal tatsächlich durchzuziehen. Mir gefällt die Geschichte super gut. Also die Welt auch, die erzählt wird, ist genau mein Ding. Also so düstere Mittelalter-Fantasy macht einfach immer Bock. Da machst du eigentlich nichts falsch mit. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Welt von Witcher, weil es wirklich auch brutal ist und man eben Entscheidungen treffen kann, die auch wirklich Relevanz haben dann. Das finde ich sehr, 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 sehr stark und sehr, sehr gut gelungen.
Was ich da auch super finde, ist tatsächlich, dass man nicht alles schaffen kann. Das heißt, du bist irgendwann gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Will ich jetzt hier noch ein bisschen mehr erkunden? Also es geht ja auch relativ fix. Du deckst, hast da deine Karte, gehst dahin, gibst Energie aus. Erkundest nochmal, Tag zu Ende. Herzlichen Glückwunsch. Und dann merkst du, oh, mir läuft langsam aber die Zeit weg. Und dann musst du anfangen zu priorisieren. Und das, finde ich, haben sie wirklich gut gemacht, dass man auch so wirklich dieses Gefühl hat in der Geschichte, hey, du kannst jetzt hier nicht so rumschlawinern und hier noch ein bisschen shoppen gehen und da noch ein bisschen dich ausruhen und dann nochmal gucken. Nee, da läuft wirklich über die Ereignisse läuft die Zeit ab und du bist da auch ein bisschen unter Druck. Und ich finde, diese Balance haben sie wirklich gut hingekriegt bei dem Spiel.
Ja, richtig super. Also mir gefällt es auch. Ich habe jetzt auch nur den Anfang tatsächlich gespielt, also weiter als Tutorial, aber eben Kapitel 1 dann. Und also mich hat das schon so ein bisschen gepackt und ist für mich total spannend, jetzt noch mehr zu erkunden. Und vielleicht werdet ihr dann ja auch noch mehr von mir hören, was das Spiel angeht.
Hast du da schon mal reingeguckt, wie viele Kapitel es bei Kings of Ruin sind? Weil im Grundspiel, also im ursprünglichen Spiel, waren es ja 15 Kapitel und die haben immer so zwischen, ja, ich habe immer so 2-3 Stündchen gebraucht. Also da hast du ja schon einiges an Story. Und ist das bei Kings of Ruin ähnlich oder hast du das auf dem Schirm?
Ich habe es nicht genau auf dem Schirm, aber es müsste ähnlich sein tatsächlich. Also ich bin da zwar einmal durchgegangen, aber so ja, 15 Kapitel so ungefähr könnte wieder hinhauen.
Okay, also das heißt, da hat man noch ein paar Abende was.
Ja, vor allen Dingen ist es jetzt, also es ist natürlich so ein paar Stunden, aber ich finde es eigentlich, ist es schaffbar, ne?
Es ist schaffbar, ja. Also der erste Teil war schaffbar, definitiv.
Wenn ich jetzt auch an Gloomhaven oder Frosthaven denke, das sind auch so Brecher, die ich auch super gerne durchspielen würde. Aber ich glaube, da sitzt du auch nochmal deutlich länger dran.
Oh ja, also Gloomhaven habe ich, glaube ich, hier haben wir jetzt am Dienstag tatsächlich online über Steam abgeschlossen. Es waren, ich glaube, 74 Sitzungen. Wir haben immer nur Dienstags gespielt. Also das hat sich ein bisschen gezogen.
Ja, ja.
Also aber es geht halt online super, weil bei Steam die Variante, die nimmt dir halt diese ganze drumherum organisieren der Karten super ab. Also wenn du es mal spielen willst, Gloomhaven kann ich online nur empfehlen. Haben wir sehr genossen.
Gut. Diese Steam-Variante, die auch, also das ist ja dieses so richtig virtuell 3D-mäßig.
Ich finde die Umsetzung super, weil du dieses ganze Aufbauen nicht hast. Die Karten zeigen dir, also wenn das Spiel übernimmt quasi dieses ganze Koordinieren der Kartenaktion, zeigt dir an, wie viel Felder du dich bewegen kannst, was du berücksichtigen musst mit den Elementen, wie du die nutzen kannst. So. Also da ist die Umsetzung von Steam wirklich super für Gloomhaven.
Okay, vielleicht sollte ich mir das wirklich mal angucken. Ja,
wir schweifen ab, ja.
Richtig. Jan.
Ja.
Du hast noch was.
Ich habe noch was. Ich habe hier eine Sache noch neben mir liegen, die ich tatsächlich verschenke dieses Jahr. Und das ist ein Hidden Game, ich sag mal stellvertretend für alle Hidden Games, die ich eigentlich so als Geschenk empfehlen kann, wenn man wieder nicht weiß, wen man beschenken soll, die Person vielleicht gar nicht spielt oder so etwas und man trotzdem sowas Nettes mitbringen möchte. Das sind nämlich Case Files, falls das was sagt, also Fallakten zu Deutsch. Das heißt, es sind so kleine Aktentäschchen, die man sich da holt. Das Prinzip ist immer das gleiche. Irgendwas ist passiert, jemand wurde umgebracht, irgendwas wurde angezündet, es gibt ein Verbrechen. Da hat auch schon jemand dran ermittelt. Es gibt jetzt schon so ein paar leichte Beweise, so ein paar Spuren haben die wohl, aber jetzt kommen die da nicht weiter. Dann werden wir als externe Ermittler hinzugezogen. Das heißt, wir kriegen diese Fallakte, reißen die auf, schütten alles auf den Tisch, lesen uns das Anschreiben durch und jetzt versuchen wir da einen roten Faden in die Ermittlung zu bringen und den Fall halt zu lösen. Ne? Und das ist immer so mit ganz diversem Material. Da sind dann Polaroid-Fotos drin, da sind dann Quittungen drin, da sind dann Flyer von irgendeinem Konzert drin oder was auch immer. Schon sehr, sehr cool gemacht, das Ganze. Ja, man kriegt da immer wirklich komplexe Fälle geboten, die einem auch wirklich lange bei der Stange halten. Also ich würde behaupten, da sind mindestens 2 Exit-Spiele drin in so einem Karton. Alleine was die Spielzeit auch angeht, also das ist schon ein bisschen Abendfüllen. So 3 Stunden würde ich mir da vielleicht schon Zeit für nehmen, wenn man da ein bisschen noch bei rumtüdelt. Und Technikanbindungen hat man da sehr viel, ne? Also bei Hidden Games, die pflegen Facebook-Profile und solche Sachen, auf die kann ich dann gehen, um zu gucken, was die gepostet haben. Ich weiß nicht genau, ob es bei Hidden Games war oder bei irgendwas anderem, aber in dieser Art Spiel musste ich auch schon E-Mails verschicken, hatte eine Antwort drauf gekriegt mit einem Überwachungskamera-Video, das ich angefordert habe, dass man sich dann angucken konnte. Sehr, sehr immersiv. Also ich würde sowas einfach lieber spielen als das 15. Exit-Spiel, weil es dann irgendwie mehr einsaugt. Je mehr man liest, je mehr Verbindung man aufzeigt, desto mehr steckt man in dieser Geschichte, desto mehr möchte man auch weitermachen und den Fall knacken, immer tiefer eintauchen in dieses Verbrechen, immer mehr Verstrickung aufzeigen. Das macht schon echt Spaß und das ist auch wieder so ein Ich-habe-keine-Anleitung-Spiel. Mach deinen Fall auf, lies das Anschreiben durch, das war's, ne? Das heißt nicht, oh, was passiert, wenn ich eine 3 gewürfelt habe? Wie viele Karten muss jeder nochmal ziehen? Sowas gibt's da nicht. Ne? Gerade für Nichtspieler ist das eine super Geschenkidee.
Wie ist das? Muss ich da viel lesen? Muss ich da viel knobeln? Oder ist das dann ja, so schön, der eine liest, der andere guckt sich Bildchen an und jeder kommt da vorwärts? Oder ist es dann wirklich, alle müssen das im Grunde genommen lesen und alle müssen da über die gleichen Sachen knobeln?
Also wenn wir das gemacht haben, ich habe sowas schon öfter gemacht, auch von anderen Herstellern, dann hat sich jeder mal so ein Stück Material genommen und hat das dann vorgelesen oder präsentiert. So, oh, ich habe hier die Tageszeitung, da sind 5 Artikel drin, das ist nur irgendein Filler-Kram, so, damit es halt nach einer Tageszeitung aussieht. Aber guck mal, hier ist ein Artikel über diese Sache, um die es geht und da taucht dieser Name auf. So, da hat man schon mal den ersten Hinweis oder so etwas. Und jemand anderes sagt, ja, ich hatte hier 10 Fotos, das 5-mal, keine Ahnung, einfach nur der schöne See fotografiert, aber auf dem einen Foto, da sieht man diese Hütte. Und guck mal, die sieht man auch da oder so etwas, ne? Da muss man sich so langsam gemeinsam so die Hinweise zusammensuchen. Also klar kann jeder alles mal angucken, sollte vielleicht auch der Fall sein, aber es hat immer ganz gut geholfen, wenn jeder so ein Stückchen sich erarbeitet und das dann den anderen präsentiert, ne? Dann ist es natürlich auch eine schöne kooperative Gruppenerfahrung.
Ist das so für Anfänger geeignet oder sagst du, hey, da sollte einer sowas schon mal gespielt haben?
Nee, absolut anfängerfreundlich. Da musst du überhaupt keine Hürde nehmen, so. Musst du auch nichts für können quasi, ne? Außer dir die Texte da durchlesen, die Verbindung ziehen. Also wenn du so ein bisschen interessiert bist an der Sache, überhaupt kein Problem.
Cool, da gibt es mehrere Fälle, oder?
Da gibt es x Fälle. Also ich weiß gar nicht, wie viele Hidden Games hat. Über 10 auf jeden Fall schon. Und es gibt ja auch noch andere Anbieter, ne? Ich hatte mal von Planet A Games, gab es mal so Umweltkrimis, das war auch ganz cool, aber gleiches Spielprinzip, du hast so eine Akte gekriegt und leg los, ne? Magnificum ist da noch so ein großer Konkurrent, die finde ich auch ganz super, immer sehr viel Spaß mit gehabt, auch immer diverses Material drin, ne?
Ich habe mal so einen ID-Venture-Fall hier, Adlerstein oder so gespielt, das war auch so ähnlich.
Genau.
Und da hatten wir auch sehr viel Freude mit tatsächlich. Ja, wenn man sich das so ein bisschen aufteilt, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also auch für so für die Weihnachtszeit, ne, gerade mit irgendwie, keine Ahnung, Familie, Freunden, wenn man sich da so ein bisschen einfach mal kurz zusammensetzt, jeder kriegt irgendwie sein eigenes Ding und man knobelt das zusammen, ist irgendwie eine schöne, kann ich mir sehr gemütlich vorstellen.
Das ist ja witzig. Ich sehe gerade, ich gucke es mir gerade online an und habe gemerkt, dass ich davon mal eins Geschenk gekriegt habe. Das liegt noch oben in der Schublade. Das ist gut zu wissen. Werde ich mich mal ranwagen dann.
Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, hier mit so einem Mystery-Spiel oder so, fiel mir doch gerade ein, dass ich dieses Jahr auch ein ganz fantastisches Spiel gespielt habe, was ich auf jeden Fall auch verschenken würde an Leute, die irgendwie so ein bisschen medizinaffin sind. Und zwar habt ihr
Medical Mysteries.
Jawohl, ja, richtig.
Das war super.
Medical Mysteries, das hat mir ultra viel Spaß gemacht, weil es auch so ein bisschen Exit-mäßig ist, aber du hast halt wirklich Patienten, man guckt sich an, was können die, also die kommen eben in deine Notaufnahme, dann gibt es auch so einen kleinen Zeitmechanismus, dass du dann auch wirklich zeitnah versuchen musst, rauszufinden, was haben diese Leute, was brauchen die Leute, was für Diagnostik muss ich noch anwenden. Und meine Freundin und ich, wir sind ja beides Tierärzte und haben uns natürlich da sofort reingefuchst und es hat super viel Spaß gemacht. Aber auch, also man braucht kein medizinisches Vorwissen dazu. Das kann man genauso gut auch so spielen oder wenn man Bock hat auf hier Grey's Anatomy, wenn man da ein großer Fan ist, das ist es wirklich das Grey's Anatomy, das Spiel, finde ich. Und das hat so viel Bock gemacht, dass ich das nur Leuten, die irgendwie so eine Affinität dafür haben, wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Es kostet nicht viel, kann man schön unter den Weihnachtsbaum legen und die Fälle sind auch schnell durchgespielt. Also in dem, was wir gespielt haben, da waren, glaube ich, fünf verschiedene Fälle drin. Und wir konnten tatsächlich gar nicht aufhören und haben es einmal an einem Abend so komplett durchgezockt.
Okay, das ist cool. Wie ist es da bei Medical Mysteries? Ist jetzt aber nicht so ein Legacy-Kram, sondern wirklich abgeschlossene Dinge auch jedes Mal.
Genau, richtig. Also es ist jeder Fall ist neu, aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch Fälle, die so ein bisschen auf anderen aufbauen können. Da will ich aber jetzt nichts Falsches erzählen oder nichts spoilern, aber im Prinzip ist eigentlich jeder Fall wieder was Neues. Und wenn du es aber einmal durchgespielt hast, dann weißt du, was die Leute natürlich haben. Dann kannst du es aber verschenken. Also du machst kein Spielmaterial kaputt oder so oder musst kein Spielmaterial kaputt machen. Kannst du dann weitergehen.
Okay.
Genau. Gut, hat noch jemand was?
Ja, ich habe hier noch die glorreichen Gilden von Buttonville stehen. Das ist so ein ganz einfaches Familienspiel von Ravensburger. Und das ist vielleicht eine Geschenkidee für so wirklich, ich habe ein 8-jähriges Kind zu Hause, Familien. Weil genau dieser Komplexitätsgrad ist das so. Da kann im Grunde jeder mitmachen. Also da habe ich auch als Erwachsener noch Spaß dran. Aber die Runden sind halt sehr schnell. Es hatte mich vom Aufbau her so ein bisschen an Dominion erinnert, weil man sich da so, also es gibt so ganz viele kleine Sets an Karten. Die sind auch in so einer schönen Einlassung da alle in der Schachtel drinne, so alles schön sortiert. Ich habe das hier auch gerade hochkant stehen. Das macht gar nichts. Da fällt nichts durcheinander. Alles super. Da sucht man sich dann so ein paar Sets zusammen nach so einer bestimmten Regelung oder man nimmt einfach so vorbestimmte Modi quasi, wo man sich eins aussuchen kann. Eins heißt Knöpfe ohne Ende, dann gibt's dann halt mehr von diesen Knöpfen, so was Siegpunkte quasi sind. Genau, sucht man sich so ein Set zusammen, dann mischt man das durch und dann legt man jede Runde ein paar Karten aus. Wenn ich dran bin, nehme ich mir zwei Karten und jetzt kann ich so Sets ausspielen. Ne? Da gibt es, keine Ahnung, irgend so einen kleinen Froschritter oder sowas. Und wenn ich den 3, 4 oder 5 Mal habe, dann kann ich die Karten halt auf einmal ausspielen und ihren Effekt nutzen. Am Ende der Runde darf ich nur noch 7 Karten auf der Hand haben und ich darf auch nur ein Set von jedem Wesen haben. Ne? Das heißt, wenn ich nochmal diesen Froschritter ausspiele, dann muss ich mich am Ende für eins dieser Sets entscheiden. Aber vielleicht will ich ja nochmal ein kleines Set ausspielen, um diesen Effekt halt nochmal zu bekommen. Die Sache ist, das Spiel ist auch relativ flott vorbei. Die Runden sind einfach so kurz. Man spielt so schnell diesen Kartenstapel durch. Diese Effekte sind alle so einfach, greifen aber trotzdem irgendwie alle schön durcheinander, ineinander. Und dass man da so viele verschiedene Wesen drin hat. Also, ne, die Box ist gefüllt. Da gibt's viel Variation drin. Hat man einfach viel Spielinhalt. So, gerade wenn man eine Familie zu Hause hat, so, dann ist das halt nicht immer dasselbe, ne. Dann kann man sich da immer wieder was neu zusammenbasteln. Das funktioniert immer anders. Hat eine schöne, einfache Verzahnung. Absolut schönes Familienspiel.
Sind da Szenarien vorgegeben? Also so Kombinationen der Karten?
Genau. Oder? Also ja und nein. Ne? Also man kann das frei wählen. Da gibt es so eine bestimmte Sortierung. So, du brauchst dann immer 3 aus der gelben Gilde. Du brauchst einen dann aus jeder andersfarbigen Gilde. Also die sind dann so farblich markiert. Oder du nimmst halt so einen fertigen Aufbau. Ne? Die haben dann so einen bestimmten Namen. Da ist es okay, da brauchst du diese Karte raus. Nehm die raus und die funktionieren dann so im Speziellen ganz gut zusammen, was so einen Aspekt angeht. Ne? Wie zum Beispiel diese Karten produzieren alle ganz viele von diesen Knöpfen, die man sammeln kann. Was, wie gesagt, quasi Siegpunkte sind. Und da kann man sich halt alle diese Karten raussuchen, die das machen. Oder man nimmt einfach ganz frei, hält sich die Augen zu, holt so ein paar Dinge aus der Schachtel und das funktioniert genauso.
Hier gibt es eine Karte, habe ich gerade gesehen, der Helge der Schneider. Ja.
Da gibt es auch Marty der Zeitreisende, der so eine große Fliege ist, was natürlich Marty McFly sein soll. Ne?
Das ist natürlich auch sehr, sehr cool.
Sehr schön. Gut, Leute. Ich würde sagen, it's a wrap für heute, oder?
Sehr schön. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung an möglichen Geschenken getroffen, hoffe ich.
Das hoffe ich auch, aber das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden. Ich hoffe, wir konnten euch noch so ein bisschen Inspiration geben, was ihr vielleicht doch noch eben schnell kauft und unter einen Tannenbaum legt. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich sagen,
alles Gute
und
bis dann.
Wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.